the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Charlotte, die Szene ist schon ein bisschen älter. Sie stammt aus dem letzten Dezember. Was passiert da gerade?
Das war die WM-Auslosung in Washington und es war eine grosse Gianni Infantino-Show. Und nachher ist eben Donald Trump auf die Bühne gekommen und hat vom Infantino einen Preis bekommen, der extra für ihn erfunden wurde, der FIFA-Friedenspreis. Und spätestens da ist deutlich geworden, zu was der Infantino bereit ist, dass er alles würde tun für die Gunst von Trump. Jetzt fährt also die Fußball-WM an und es ist auch der vorläufige Höhepunkt von dieser Freundschaft zwischen dem FIFA-Präsident und dem US-Präsident. Aber die WM findet in einer speziellen politischen Situation statt.
Es ist Mittwoch, der 10. Juni 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Morgen, am Donnerstag, fährt in den USA, in Kanada und in Mexiko also die Fußball-WM an. Sie ist so gross wie noch nie, Tickets sind so teuer wie noch nie und zum ersten Mal führt ein Gastgeberland, die USA, einen Krieg gegen einen WM-Teilnehmer. Der Iran. Die politische Stimmung von dem Turnier ist also ziemlich angespannt. Wie politisch wird die WM wirklich? Wie verhält sich Donald Trump zum Turnier? Was merkt man davon in der Stadt, in den Stadien oder, Gruß an Breel Embolo, an den Flughäfen? Das frage ich heute Charlotte Walser, unsere USA-Korrespondentin und neu auch WM-Expertin in Washington D.C. Ich bin Noah Fendt und vertrete heute Christoph Münger. Hallo Charlotte.
Salut Noah.
Und jetzt Charlotte, bist du in WM-Euphorie, Schweizer Fähnchen rausgehängt, Spielplan in der Küche aufgehängt?
Ja, genau. Nein, nicht wirklich. Ich muss sagen, ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesen nationalistischen Aspekten bei diesen Anlässen. Und ja, ich kenne mich ehrlich gesagt auch nicht so gut aus mit Fußball. Ich gehöre eher zu denen, die sich alle vier Jahre müssen die Offside-Regeln erklären müssen. Also ich schaue eher selten Fußball.
Nicht mal das Schweizer Spiel?
Mal. In der Schweiz habe ich nachher aber schon auch geschaut, das ein oder andere Spiel, wenn die Aufregung das ganze Land erfasst hat. Ja, durchaus eine lustige Erinnerung an frühere WMs und EMs. Also, als ich noch bei Bundeshausjournalistin war, hat dann die damalige Nationalratspräsidentin Pascal Bruder mal abstimmen im Nationalrat, ob die Sitzung soll unterbrochen werden wegen einem Schweizer Match. Und der Rat hat nachher Nein gestimmt, weil die Mehrheit hat gefunden, nein, das können wir nicht machen, die wollen brav weiterarbeiten. Aber dann war es so ein wahnsinnig aufregendes Spiel gewesen. Und irgendwann waren gleich fast alle in der Wandelhalle am Schutten schauen gewesen. Und dann musste die Sitzung unterbrochen werden, weil einfach schlicht niemand mehr im Saal war. Ich glaube, die Schweiz hat dann gegen Spanien gespielt und gewonnen oder fast gewonnen. Das weiss ich nicht mehr genau.
Okay. Du bist irgendwann in der Wandelhalle gewesen, am Match schauen.
Ja, ich bin dort oder dabei gewesen.
Voilà. Und jetzt, wo die WM anfängt, die Offside-Regeln, die kannst du?
Halbwegs, aber wir wollen das jetzt nicht vertiefen, oder?
Also gut. Dann tun wir doch Perspektiven wechseln und schauen statt aus einer sportlichen Perspektive, eher aus einer politischen Perspektive auf die WM. Wie geht es den Amerikanerinnen und Amerikanern mit dem Turnier? Spürt man im Land so ein bisschen, dass jetzt gerade der grösste Sportanlass der Welt stattfindet?
Ja, im Land ist immer eine schwierige Frage, weil das Land ist sehr gross. Und ja, natürlich gibt es auch hier eingefleischte Fußballfans. Und in den Städten, wo die Spiele stattfinden, merkt man sicher etwas davon. Aber die WM ist jetzt nicht etwas, was das ganze Land bewegt. Also, wo überall in jeder Runde im Restaurant das Thema ist. Hier in D.C. sagen die Leute, oder auch die ich mitnehme, gerade ändern, stimmt, das findet ja auch noch statt, der Sommer. Wann ist das schon wieder? Also, es ist nicht so präsent, bis jetzt jedenfalls.
Fußball ist als Sportart gar nicht so wichtig oder gar nicht so präsent. Warum eigentlich?
Ja, schwierig zu sagen. Also, Fußball, Soccer ist einfach nicht so der Nationalsport. Wenn zum Beispiel Super Bowl ist, also das grosse Event im American Football, dann ist das etwas ganz anderes. Dann weiss jeder davon und es gibt überall so Watch-Partys. Aber beim Fußball ist das allgemeine Interesse, glaube ich, wirklich kleiner. Warum, kann ich dir nicht sagen. Aber offenbar nimmt das Interesse zu. Also es gibt immer mehr Fans, sagen Untersuchungen, das sei ein Wachstumsmarkt. Also darum ist es sehr interessant für die FIFA natürlich.
Hm. Die WM, wir haben es schon ein bisschen angetönt, ist in fast jeder Hinsicht speziell. Noch nie sind so viele Teams dabei gewesen, noch nie sind Spiele über 3 Länder verteilt gewesen und erst noch über so grosse Länder. Wer mehr über das Turnier wissen will, so aus sportlicher Sicht, oder wer auch will wissen, wie so die Chancen von der Schweiz zum Beispiel stehen, dem empfehle ich ab dem Donnerstag dann die Folge von unserem täglichen Podcast «Apropos». Dort erzählt euch der Dominik Wüemann all das, was ihr sonst noch wissen zu diesem Turnier. Charlotte, das Versprechen war, dass wir vor allem über Politik und wenig über Sport reden. Darum speziell ist die WM ja auch aus politischer Sicht. Wieso genau?
Die kurze Antwort darauf wäre wegen Trump. Die etwas längere ist, dass die WM in 3 Ländern stattfindet, du hast es ja schon gesagt, und das sind 3 Länder, die untereinander eher schwierige Beziehungen haben. USA, Kanada, Mexiko. Das Gastgeberland USA führt Krieg gegen Iran, der an der WM teilnimmt. Und nachher gibt es ja noch am Trump seine Politik gegen Migranten, seine strengen Einreisebestimmungen und das führt jetzt zu recht vielen Problemen.
Wir schauen uns die Probleme an, und zwar eins nach dem anderen. Lass uns doch bei den Austragungsländern anfangen, die 3 Nachbarländer. Die haben ja eigentlich recht lang ziemlich gute Beziehungen gepflegt, oder?
Grundsätzlich schon, ja. Obwohl es zwischen den USA und Mexiko auch früher immer mal wieder Spannungen gegeben hat. Also wegen Migration und Grenzschutz, aber auch wegen Drogenkartell und so. Also noch früher im 19. Jahrhundert hat es ja auch mal einen Krieg gegeben zwischen den beiden Ländern.
Auch dort, glaube ich, ist es um eine Ausdehnung von US-Territorium gegangen, oder so um Begehrlichkeiten.
Ja, genau. Aber in den letzten Jahrzehnten haben die USA gute Beziehungen zu Mexiko gehabt, zu Kanada sowieso. Und auch sehr enge wirtschaftliche Verflechtungen natürlich.
Bis der Donald Trump kam.
We're going to have our borders nice and strong. We're going to build the wall. I'm going to build a wall and Mexico's going to pay for it, right?
Calderon, former president. Calderon said, Mexico will not pay for the wall. Could we have your comment? I said, yes. The wall just got 10 feet higher.
Was ist denn passiert?
Ja, nachher ist eben der Donald Trump gekommen und schon in seiner ersten Amtszeit haben sich Beziehungen zwischen den USA und Mexiko verschlechtert. Dann ist es ja um den Bau von der Mauer gegangen, wo der Trump immer gesagt hat, Mexiko müsse für die Mauer zahlen. Und in der zweiten Amtszeit ist jetzt Trump seine Abschiebepolitik, die Beziehungen belastet. Abgeschoben werden da ja nicht nur Menschen, die erst über die Grenzen kommen, so wie früher, oder die eine Straftat haben begangen, sondern auch Menschen, die seit Jahren oder Jahrzehnten in den USA leben oder arbeiten.
Was heisst das konkret?
Das heisst zum Beispiel, dass Familien auseinandergerissen werden und dass ganz viele Leute in Abschiebehaft sind. Also mehr als 60'000 Menschen sind im Moment in Abschiebehaft und unter denen sind auch tausende Mexikaner. Und von denen, die in Abschiebehaft sind, sind 70% laut offiziellen Angaben nicht strafrechtlich Verurteilte. Nachher kommt dazu, dass die Zustände in diesen Abschiebegefängnissen und Lager prekär sind. Es fehlt dort an medizinischer Versorgung und die Zahl der Todesfälle ist auf einem Höchststand. Im April ist der mexikanische Häftling Alejandro Cabrera Clemente gestorben in einem von diesen Lager von der Einwanderungsbehörde ICE in Louisiana. Er war 49 und sollte abgeschoben werden. Die ICE hat nachher bekannt gegeben, dass ein illegaler krimineller Einwanderer gestorben sei. Der Cabrera war der 15. tote Mexikaner in einem US-Abschiebegefängnis innerhalb von einem Jahr. Das Außenministerium von Mexiko hat nachher kritisiert, die ICE-Haftbedingungen seien unvereinbar mit Menschenrechtsstandards. Also, das sind ungefähr Beziehungen, die im Moment zwischen Mexiko und den USA herrschen.
Mm. Wie sieht es mit Kanada aus?
Ja, der Trump hat ja gerade am Anfang von seiner Amtszeit Kanada mit einer Annexion gedroht und seither immer mal wieder. Er möchte Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen. Es bleibt aber nicht nur bei dieser Rhetorik. der Trump hat doch krasse Importzölle auf Stahl verhängt und wegen dem ist jetzt die Wirtschaft von Kanada eingebrochen, also sie sind in einer technischen Rezession.
Hm. Man kann also sagen, die Beziehungen zwischen diesen drei Nachbarländern, die sind ziemlich angespannt. Wie beeinflusst das das Turnier, das jetzt anfängt?
Naja, es ist eine seltsame Situation, irgendwie so ein zerrissenes Gastgeber-Trio. Der Trump hat vor kurzem auf die Frage gesagt, Spannung sei doch eine gute Sache, das mache die WM aufregender. Und im nächsten Satz hat er aber dann gesagt, es gäbe doch gar keine Spannungen. Also, wie er es aber so macht. Mhm. Ja, wie sich das auswirkt, wird man sehen. Jedenfalls findet die WM in einem aufgeladenen Kontext statt und das lässt sich nicht einfach so ausblenden.
Dass das Turnier in einem politisch aufgeladenen Kontext stattfindet, das merkt man auch an diversen Problemen bei der Einreise in die USA.
Prel Embolo kann die Reise in die USA noch immer nicht antreten. Der 29-Jährige konnte am Dienstagmittag nicht mit der Mannschaft mitreisen, da sein ESTA Einreiseformular weitere Abklärungen braucht.
Nachmittag hat die US-Botschaft mitgeteilt, dass Gerichtsdokumente brauchen von dem Gerichtsfall, der im letzten September war, was um eine Drohung ging, die der Prel Embolo ausgesprochen hat.
Ja, wir haben es gehört. Die USA haben Stürmer Prel Embolo zuerst Einreisegenehmigung verweigert, das ESTA-Visum. Und zwar kurz vor dem Abflug. Der Grund ist, dass er mal wegen einer Auseinandersetzung verurteilt worden ist, wo er eine Drohung ausgesprochen hat. Nachdem das bekannt wurde, ist ein bisschen Hektik ausgebrochen, glaube ich, auch hier auf der Schweizer Botschaft und beim Fußballverband natürlich. Obwohl der versucht hat, sich das nicht zu merken. Wir hören hier, was der Medienchef vom Fußballverband sagt.
Dem Prel geht's gut. Der Prel ist entspannt. Der Prel hält sich fit. Er wartet in Zürich, jetzt auf grünes Licht, sodass er dann möglichst schnell Flug kann nehmen und dann zum Team kann stossen. Aber der Prel ist entspannt und sehr zuversichtlich. Und wir alle hoffen, dass wir Ischen Prel bald wieder bei Ischen in der Mannschaft.
Inzwischen hat der Embolo die Einreisegenehmigung bekommen und ist in den USA angekommen. Aber mit dem Fall hat die Schweiz direkt mitbekommen, wie es ihm so ergehen kann im Trump-Amerika. Wobei man auch ein bisschen aufpassen muss. Also nicht jedes Einreiseproblem in den USA hat mit dem Trump zu tun. Ich weiss nicht, wie es mit Fußballern ist, aber normale Menschen haben auch schon vor dem Trump manchmal ein Einreiseproblem gehabt. Der Embolo oder sein Verwandte hätten vielleicht gescheiter von Anfang an ein normales Visum beantragen und nicht ein ESTA-Visum. Weil ESTA, das ist ja ein rein elektronisches System, ohne Termin auf der Botschaft. Das ist so, für gewisse Länder gibt es das im Rahmen des Visa-Waiver-Programms. Das geht aber nur, wenn man absolut unproblematischer Fall ist. Sonst klappt das nicht. Und das ist auch vor dem Trump schon so gewesen. Wir haben übrigens die USA auch mal die Einreise mit ESTA verweigert. Das war, als der Biden ist Präsident war.
Oha, was hast denn du verbrochen, Charlotte?
Ich war mal in Libyen als Journalistin, und zwar mit dem Bundesrat Cassis. Ja, natürlich sehr verdächtig.
Sehr suspekt, ja.
Jedenfalls, wegen dem habe ich dann das ESTA-Visum nicht bekommen. Weil, wenn man mal in bestimmten Ländern war, ja, ist das heikel. Und dann sollte man gescheiter ein normales Visum beantragen, eben mit einem Termin auf der Botschaft. Und ich glaube, wenn man eine Vorstrafe hat, wäre das auch empfehlenswert. Mit dieser Embolo-Geschichte, also, ja, es liegt nicht zwingend am Trump. Aber ich will es auch nicht verharmlosen, weil natürlich hat Trump seine Politik schon etwas damit zu tun, dass es jetzt bei dieser WM Einreiseprobleme gibt. Einfach nicht unbedingt in jedem einzelnen Fall.
Das sieht man ja auch daran, dass der Prel Embolo nicht der Einzige ist, der nicht einreisen durfte in die USA.
Ja, genau. Tatsächlich nicht. Also die USA stand jetzt offenbar keine Fans aus Haiti und aus dem Iran einreisen. Und Fans aus der Elfenbeinküste und aus dem Senegal sind auch nicht zugelassen, außer sie haben noch einen anderen Pass oder eine US-Residenz. Fans aus weiteren Ländern müssen ziemlich eine hohe Kaution hinterlegen, wenn sie an die WM wollen. Aber nicht nur Fans, sondern auch Teams sind betroffen. Ein Stürmer aus dem Irak, aus dem irakischen Team, ist stundenlang festgehalten worden und überprüft worden. Und auch der Teamfotograf vom irakischen Team, den haben sie auch überprüft und am Ende haben sie ihn nicht reingelassen. Zu reden gibt jetzt aber vor allem der Fall von einem Schiedsrichter aus Somalia. Er ist im Flughafen Miami festgehalten worden und nachher wieder heimgeschickt. Der Mann heisst Omar Abdulkadir Artan und ist als Afrikas bester Schiedsrichter ausgezeichnet worden. Er wäre der erste Somali gewesen, der an einer WM gepfiffen hat. In Somalia ist er offenbar eine Ikone. Und jetzt ist er eben, kann er nicht dabei sein.
Warum denn nicht? Warum wird ihm die Einreise verweigert?
Ja, das weiss man nicht so genau. Also das Visum hat er bekommen eigentlich und nachher haben sie ihn aber am Flughafen eben nicht einreisen lassen. Die amerikanischen Behörden sagen, es hätte sich um ein normales Wetting gehandelt, also eine Überprüfung. Und das hätte ergeben, dass er die Voraussetzungen für eine Einreise nicht erfüllt. Der Chef der zuständigen Behörde Customs and Border Patrol hat betont, ein Visum garantiere keine Einreise in die USA. Die Beamten am Zoll dürfen Reisende befragen, sie dürfen ihre Geräte durchsuchen und sie dürfen eine Einreise verweigern, wenn sie neue Informationen finden. Das passiert täglich. Im Moment wird es nur stärker beachtet, eben wegen der WM. Es hat sich auch ein Sprecher vom Außenministerium geäussert. Er hat gesagt, man sei gut vorbereitet auf die WM, aber die Regierung werde nicht nachlassen, Gesetze durchzusetzen und die höchsten Sicherheitsstandards anzuwenden. Was man aber schon auch muss erwähnen, Somalia steht auf der Travel-Ban-Liste der USA. Also somalische Bürger dürfen normalerweise sowieso nicht in die USA einreisen. Und nachher muss man auch erwähnen, dass der Trump immer wieder gegen Somalier hetzt. Also wirklich, er bezeichnet sie pauschal als Kriminelle.
Wie nimmt man denn so die Einreisebeschränkungen auf? Also was sagt zum Beispiel Somalia jetzt zu dem Fall mit ihrem Schiedsrichter?
Ja, in Somalia ist man, glaube ich, verrückt auf die USA und auf die FIFA und verlangt Erklärungen jetzt. Ein Berater vom somalischen Sportminister hat sich geäussert und er hat gesagt, die WM sollte gescheiter an ein Land vergeben werden, wo allen Menschen die gleichen Chancen geben. Geäussert haben sich auch Politiker der Demokraten in den USA. Sie reden von politisch motiviertem Rassismus. Eine Demokratin hat gesagt, es tue ihr also schrecklich leid für den Schiedsrichter. Sie sei heartbroken, weil das wäre der grösste Moment von seinem Leben gewesen. Er selber, der Schiedsrichter, der Artan, hat verlauten, er sei trotz allem guter Dinge und er konzentriere sich jetzt auf die nächsten Schritte von seiner Karriere.
Dürfen denn die USA das eigentlich? Also quasi Leute einfach so nicht reinlassen, zum Teil auch vielleicht mit nicht ganz nachvollziehbaren Begründungen?
Also die USA sind ja nicht gerade an einem Punkt in ihrer Geschichte, wo sie um Erlaubnis für irgendetwas fragen. Sie führen einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Iran im Moment. Aber grundsätzlich können Länder natürlich schon Personen die Einreise verweigern. Das ist ihrer Macht. Es fragt sich einfach, ob das während der WM im Image besonders förderlich ist. Aber ja, vielleicht ist es auch Gewalt. Vielleicht will man das Signal aussenden, also das Signal, dass man hart ist.
Was ist denn eigentlich mit dem iranischen Team? Ist das Team selber reingelassen worden?
Das ist ein bisschen kompliziert. Also die Spieler haben ihre Visa bekommen, wenn auch erst vor ein paar Tagen, also im letzten Moment quasi. Aber die USA haben ein paar Betreuer und Funktionäre aus dem Iran abgewiesen. Der amerikanische Außenminister Marco Rubio hat vorher angekündigt, man werde niemand mit Verbindungen zu der iranischen Revolutionsgarde einreisen. Und nachher hat der iranische Fußballverband kurzfristig beschlossen, sein WM-Quartier gleich lieber nicht in Tucson, Arizona aufzuschlagen, wo ein ganzes Hotel ist reserviert war, sondern in Tijuana in Mexiko. Weil das einfacher sei aus Sicherheitsgründen. Und ja, es ist ja schon recht absurd, dass es in Tijuana für das Team, das iranische Team, aktuell sicherer ist als in den USA. Weil Tijuana gilt jetzt nicht gerade als die sicherste von allen Städten. Aber die Sorgen der Iraner sind auch nicht ganz grundlos, weil im März hat Trump selber gesagt, das iranische Team könne zwar schon einreisen, aber es würde auf amerikanischem Boden sein Leben riskieren. Später hat Trump nachher gesagt, der FIFA-Präsident Gianni Infantino habe freie Hand, wenn er sage, die Teilnahme der Iraner sei okay, dann sei das für ihn okay. Jetzt ist der Plan, dass das Team nur für das Spiel in die USA reist und nach dem Abpfiff immer wieder auf Mexiko zurückkehrt. Ja, man sieht ja, ob das funktioniert.
Also auf jeden Fall ist es recht eine absurde Situation. Jetzt haben wir einfach so ein paar Fälle angeschaut, wo es bei der Einreise irgendwie, sagen wir mal, mindestens kompliziert war. Hat es das schon mal gegeben, so viel Ärger für verschiedene WM-Teilnehmer?
Also was es sicher schon gegeben hat, ist politisch brenzlige Situationen in der Bau 100-jährigen WM-Geschichte. Zum Beispiel während der WM 1978 in Argentinien hat die Militärdiktatur, die dann dort geherrscht hat, eine Art Bürgerkrieg gegen einen Teil von der eigenen Bevölkerung geführt. Vor der WM von 1994 in den USA ist das Verfallen der Jugoslawien von der Qualifikationsphase ausgeschlossen worden. Und nachher, wo man sich vielleicht noch daran erinnert, 2018 hat die WM ja in Russland stattgefunden und dann ist die Krim schon besetzt gewesen. Also der Putin hat die ukrainische Krim dann schon besetzt gehabt. Die Ukrainer haben sich aber nicht für das Turnier qualifiziert. Was es tatsächlich noch nie gegeben hat, ist, dass ein Gastgeberland von einer Fußball-Weltmeisterschaft Krieg gegen ein WM-Teilnehmerland führt, wie eben jetzt. Die Iraner haben sich für die aktuelle WM qualifiziert, bevor die USA zusammen mit Israel den Krieg angefangen haben, die Operation Epic Fury.
Die Iraner, die kommen jetzt trotzdem in die USA spielen. Was denkst du, wie politisch werden ihre Spiele?
Ja, ich glaube, in gewisser Weise waren WMs schon immer politisch gewesen, auch wenn die FIFA sich ihren Statuten ja zur Neutralität verpflichtet und wenn politische Symbole und Statements in Stadien ja verboten sind. Aber diese WM wird sicher besonders politisch, das schon. Man hat auch schon erste Anzeichen dafür. Also der Iran hat aus seinem Team ein Team vom Regime gemacht, eindeutig. Der Goli zum Beispiel, der sich auch schon leicht regimekritisch geäussert hat, ist ausgeschlossen worden. Und wo die iranischen Spieler sie ankommen, in Mexiko, haben sie alle so Pins angesteckt mit der Zahl 168. Das ist eine Anspielung auf die 168 Menschen, die beim Bombenangriff der USA auf eine Meiji-Schule im Iran am ersten Kriegstag gestorben sind. Mhm. Unter diesen Toten waren viele Schülerinnen im Alter zwischen 7 und 12. Die FIFA hat auch schon erste Massnahmen ergriffen. Sie hat die Flagge der früheren iranischen Monarchie in WM-Stadien verboten, weil das ein Symbol der Opposition ist.
Wenn man dir so zulässt, dann fragt man sich irgendwie unweigerlich, was denn aus dem Gianni Infantino, seinem Motto, so Football unites the world, so Fußball als grosses Einigungsinstrument, was aus dem geworden ist. Weil ich meine, offensichtlich kann er es in den USA nicht durchsetzen.
Gut, das war immer schon ein bisschen ein Märchen gewesen, oder nicht?
Wahrscheinlich.
Ja, natürlich kann die Freude am Fußball schon Menschen verbinden. Also die Fans von verschiedenen Ländern können zusammen feiern, auch wenn das eine Team verloren hat. Alles klar. Aber Krieg beenden und Frieden bringen, das kann Fußball, glaube ich, nicht. Hätte es noch nie können. Und mir denke, es wäre ja seltsam, wenn man während diesem Turnier jetzt einfach so tun würde, wie wenn es den Krieg nicht würde geben. Die Spannungen rund um die WM am Ende sind einfach ein Abbild von der Realität. Also, gerade im Moment kommt es ja wieder zu Kampfhandlungen, trotz einem Waffenstillstand. Und ja, es lässt sich nicht ausblenden. Aber du hast sicher recht, offenbar ist es dem Infantino nicht gelungen, eine reibungslose Einreise zumindest für Teams zu erreichen. Und das trotz allen seinen Bemühungen und Anbiederungen.
Es ist dem Infantino nicht ganz gelungen und das, obwohl man ja kann sagen, eigentlich ist die WM jetzt auch ein bisschen eine Art der Höhepunkt von einer speziellen Beziehung zwischen ihm, zwischen eben dem FIFA-Präsident und dem Donald Trump.
Ja, die beiden sind ja sehr eng. Beste Freunde, sagt Trump. Mhm. Und ja, von wegen Neutralität und nicht politisch und so, die Nähe von Infantino zum Trump ist natürlich auch nicht wahnsinnig apolitisch.
Wann hat Ihre Bromance eigentlich angefangen?
Das ist wahrscheinlich beim Infantino seinem ersten Besuch im Weissen Haus gewesen, 2018, während dem Trump seiner ersten Amtszeit. Dann hat der Infantino an Trump ein Geschenk mitgebracht, eine grosse rote Karte, und er hat gewitzelt, der Trump könne die immer einsetzen, wenn er jemanden rausschiessen will.
Sympathisch.
Ja, der Trump war jedenfalls begeistert gewesen. Er hat das lustig gefunden. Nachher haben sie sich 2020 in Davos bei einem Dinner getroffen und dort hat der Infantino den Trump mit Weltklasse-Athleten verglichen. Er hat gesagt, der Trump sei aus dem gleichen Holz geschnitzt wie die Athleten. Seither schwärmt der Trump vom Gianni Infantino, oder Gianni, wie er sagt. Der Anfang von einer wunderbaren Freundschaft oder eben der Anfang von grossen Schmeicheleien Jedenfalls ist der Infantino nachher 2025 zum Trump seiner Amtseinführung eingeladen gewesen.
Und Ihre Beziehung hat dazu geführt, dass der Infantino heute fast schon Stammgast ist im Weissen Haus.
The winner's trophy. And since you are a winner, of course you can as well touch it. It's pretty heavy. And here it is in the Oval Office in the White House.
Can I keep it?
For you.
Thanks for the support. Thanks for the great work. And always happy to be here at home.
Und dass die FIFA und Trump eben den extra geschaffenen Friedenspreis überreicht hat.
The very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump. Please.
Warum hat der Infantino so auffällig oder eben fast schon anbietend die Nähe von Donald Trump gesucht?
Ja, also mit dem Friedenspreis hat der Infantino beim Trump sicher voll in die Schwarze getroffen, weil der Trump hat ja so gerne den Friedensnobelpreis bekommen und der Infantino hat ihm eben den Friedenspreis von der FIFA quasi als Ersatz gegeben. Übrigens werde ich hier als Schweizerin in den USA gelegentlich auf das angesprochen, also auf den Friedenspreis und auf Infantino. Und auch auf die Rolex und auf das Gold, das Schweizer Unternehmer am Trump gebracht haben, wegen der Zoll. Das kommt alles noch vor den Banken und also weit vor Schocke.
Ah, interessant.
Aber Item, du hast gefragt, warum dass sich der Infantino so angebiedert hat. Ja, vielleicht gefällt ihm einfach die Nähe zu Geld und Macht. Er ist ja selber ziemlich reich und mächtig. Und vielleicht haben die beiden tatsächlich einiges gemeinsam, der Trump und der Infantino. Ihr Bild von der Welt und das Bild von ihrer eigenen königlichen Rolle drin, zum Beispiel.
Aber meinst du, es geht ihm wirklich nur um Geld und Macht?
Ja, nein, ein Teil ist sicher auch genau das Kalkül, also Business. Weil die WM in den USA ist für die FIFA wahnsinnig lukrativ, es geht um zig Milliarden. Und da will man sich natürlich mit dem Gastgeberland nicht verderben, das ist ja klar. Der Infantino hat selber mal gesagt, für das Gelingen von einer WM sei es absolut zentral, gute Beziehungen zur Regierung zu pflegen. Und dann kommt noch etwas anderes dazu, vielleicht. Es hat auch schon Zeiten gegeben, wo es Korruptionsermittlungen gegen FIFA-Funktionäre in den USA gegeben. Und so etwas droht dem Infantino und anderen Funktionären mit dem Freund Trump dank der Anbiederung garantiert nicht.
Gibt es denn heute Anzeichen dafür, dass der Trump die WM auf irgendeine Art und Weise könnte torpedieren?
Ja, es gibt eben die Einreiseprobleme und Verweigerungen, die wir ja besprochen haben vorhin. Und das ist im Trump seine Politik und die torpediert die WM auf gewisse Weise. Und nachher gibt es auch noch die Einwanderungsbehörde ICE und die Angst vor ICE, das torpediert die WM auch. In Los Angeles zum Beispiel drohen die Stadionarbeiter mit einem Streik, wenn sie keine Garantie bekommen, dass ICE während der WM keine Razzien in Stadien und um Stadien herum durchführt. Es gibt auch Fans, die zum Boykott von dieser WM aufrufen wegen Trump oder die einfach sagen, sie reisen sicher nicht in die USA ein für das. Aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Trump jetzt noch irgendeine besondere Aktion plant während dieser WM.
Und umgekehrt, nutzt der Trump die WM-Bühne auf eine spezielle Art für sich?
Ich glaube, es interessiert ihn gar nicht so besonders. Also er hat ja andere Bühnen. Er hat jetzt den Geburtstag und die grossen Feierlichkeiten zu 250 Jahren Amerika. Ja, der Trump interessiert sich primär für sich, für seinen Geburtstag, für seine Bauprojekte, sein Vermächtnis. Er sagt zwar, es sei ein Big Thing, weil ihm der Infantino das gesagt hat, aber ich glaube, es ist ihm nicht so wichtig.
Kommen wir doch zum Schluss nochmal zurück zu der Bevölkerung, zu den Amerikanerinnen und Amerikanern. Ein Punkt sind ja auch die wahnsinnig teuren Ticketpreise. Können Sie sich in der aktuellen Lage, wo ja sowieso schon eigentlich fast alles teurer geworden ist, überhaupt so WM-Tickets leisten?
Ja, es ist immer schwierig. Die Amerikanerinnen und Amerikaner. es gibt sehr Reiche und es gibt sehr Arme und es gibt Leute dazwischen. Aber ja, für viele käme ich das ganz sicher nicht in Frage. Das stimmt schon, weil die Tickets sind tatsächlich wahnsinnig teuer. Laut Experten teurer als bei früheren Turnieren. Für das Finale gibt es offenbar Tickets bis zu 11'000 Dollar. Das hat zum einen mit den Preisen der FIFA zu tun und zum anderen aber auch mit dem Wucher beim Weiterverkauf. Das ist in den USA eine totale Gamblerei und Abzockerei auch bei Tickets für Konzerte. Also die werden systematisch aufgekauft und dann künstlich verknappt und zum 10-fachen Preis weiterverkauft. Ausser Käufer befürchten plötzlich, dass sie sie nicht loswerden, dann fallen die Preise wieder zusammen. Also es ist ziemlich undurchsichtig. Offenbar verdient die FIFA aber über ihre Plattform bei diesem Weiterverkauf mit.
Aber wenn vielleicht gar nicht so viele Amerikanerinnen und Amerikaner in die Stadien gehen, wer geht denn?
Ja, mal, es sind schon vor allem Amerikanerinnen und Amerikaner, die gehen. Laut der FIFA hat es mehr als 500 Millionen Ticketanfragen gegeben für Spiel in diesen drei Ländern. Und die meisten davon waren aus den Gastgeberländern gewesen, also aus den USA, Kanada und Mexiko, gefolgt von Deutschland, von deutschen Fans.
Wo wahrscheinlich nur einen Kurztrip gebucht haben, weil sie vielleicht bald schon wieder heim müssen. Aber das ist eine andere Geschichte. Charlotte, warum sind eigentlich die USA gar nicht so gut im Fußball?
Sie sind nicht gut. du hast versprochen, dass es in diesem Podcast nicht wirklich um Fußball geht. Also ich weiss es nicht. Aber vielleicht eben, weil andere Sportarten wichtiger sind. American Football, Baseball, Basketball. Ja.
Ändert sich denn das mit der WM? Also wird Fußball wichtiger?
Teams von den Gastgeberländern kommen, glaube ich, noch oft weit, oder nicht?
Ja.
Aber das ist doch wieder eine Fußballfrage. Habe ich einen Telefon-Joke? Ich würde ein paar Leute kennen, die das könnten beantworten, aber ich kann das nicht sagen.
Also ich merke schon, Charlotte, ich stoße da auf Granit. Du beharrst auf unserer Abmachung, dass wir nicht so viel über Fußball reden und ich finde das eigentlich gut. Lass uns einen Punkt machen an dieser Stelle und zum Schluss noch zu unserer Hörerfrage der Woche kommen. Uns hat Fabian Benkert geschrieben und gefragt, im Anschluss auch an ein paar Folgen, wo wir das immer wieder ein bisschen thematisiert haben, wo stehen eigentlich inzwischen so die rechten bekannten Podcaster Tucker Carlson oder Joe Rogan und auch andere, die sich zuerst lang für Trump eingesetzt und zuletzt immer mehr ein bisschen von Trump abgewendet haben. Wo stehen sie und wie hat sich ihre Kritik an ihrem früheren Idol Donald Trump ausgewirkt?
Ja, Tucker Carlson und Joe Rogan waren ja beide grosse Trump-Unterstützer. Man sagt sogar, sie haben ihm mit zur Wahl verholfen durch ihre Reichweite, die sie mit ihren Podcasts haben. Und der Carlson hat nachher aber relativ früh die Aussenpolitik kritisiert von Trump. Und nach dem Angriff auf den Iran hat er endgültig gebrochen mit dem Trump. Im April hat er sich sogar dafür entschuldigt, dass er die Menschen in Bezug auf Trump in die Irre geführt hätte. Beim Joe Rogan ist das eher schleichend verlaufen. Er hat sich schon Ende letztes Jahr skeptisch geäussert. Und zwar mit Blick auf Trumps kognitive Fähigkeiten, also auf sein Alter. Er hat dann im Dezember gesagt, he is losing it. Also der Trump sei nicht mehr ganz auf der Höhe. Und nachher hat der Rogan auch die Aktionen von der Einwanderungsbehörde ICE scharf kritisiert und ICE mit der Gestapo verglichen. Aber eben der Carlson und der Rogan sind jetzt quasi Abtrünnige. Und wie sich das auswirkt, ist schwer zu sagen. Fest steht, dass beide eine grosse Reichweite haben mit ihren Podcasts. Und Rogan, sein Publikum zum Beispiel, das besteht etwa zu 80% aus Männern und zur Hälfte aus jungen Männern, was eine wichtige Zielgruppe für Trump ist. Trump, seine Kernbasis, ist aber bisher weitgehend loyal geblieben, also soweit man das beurteilen kann. In diesen Kreisen werden jetzt eher der Carlson und der Rogan als Verräter dargestellt. Ich selber habe den Eindruck, dass bei diesen harten Magas immer der Trump der Maßstab für alles wird bleiben. Also was immer er macht, es ist für die Anhänger, die Härte, ist das das Richtige. Weil der Trump ist eigentlich der Kern von ihren Überzeugungen. Es ist ein wirklich sehr starker Personenkult. Und im Vergleich zu dem sind der Carlson und der Rogan nachher doch klein. Also sie sind nicht auf einem Niveau von Trump. Der Iran-Krieg und seine Folgen, die hohen Preise, schaden einem Trump, glaube ich, eher beim nicht so harten Kern. Also bei den Konservativen und Unabhängigen, die ihn gewählt haben, weil er der republikanische Kandidat war und nicht, weil sie totale Anhänger sind von ihm. Und auf die, auf unabhängige Wähler, Konservative, kommt es natürlich bei den Wahlen auch sehr stark an. Und darum ist schon damit zu rechnen, dass das MAGA-Lager ein bisschen federn lassen könnte bei den Zwischenwahlen.
Sehr interessant. Danke vielmals, Charlotte, für die Antwort auf die Frage von Fabian Benkert. Wenn auch ihr eine Frage habt zu rechten Podcaster, zu der US-Politik oder zu den Offside-Regeln, dann schickt sie uns per Mail an podcasts@tamedia.ch. Charlotte, merci vielmals für die WM-Folge. Liebe Grüße nach Washington D.C. und viel Spass beim Fußball schauen.
Merci.
Das war eine neue Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Nächste Woche ist dann der Christoph Münger zurück und redet mit dem Martin Kilian in Charlottesville, Virginia. Die Produzentin dieser Folge ist Jackie Wechsler. Ich bin Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.